für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Es bebt bei den Bossen und die Mannschaft macht ein richtig gutes Spiel nach einem schwachen Spiel, wieder ein gutes Spiel, davor ein gutes Spiel. Also es bleibt inkonstant bei Borussia Dortmund, aber es macht Spaß und damit willkommen auch für Süd. Hallo Patrick.
Ich
muss
lieber Jesko.
Vorneweg direkt mal gestehen, ich habe das Spiel mit einem halben Auge auf dem Tablet geguckt. Aber nachher war ich dann doch in den Bann gezogen dieses Spiels, weil ich es echt gut fand, was ich gesehen habe und hatte dann immer mehr Lust dahin zu fahren. Ich war nämlich auf dem Geburtstag von meinem Schwager. Und da waren noch nicht alle Gäste da, da konnte ich also noch ein bisschen Fußball gucken. Ich hatte das aber schon angekündigt, ja, ich hatte das schon angekündigt, dass ich das machen werde. Und ich fand das
immer geil, ne, auf Geburtstagen oder Partys, wenn nebenher alle mal kurz die Apps aufmachen oder Sky nebenher laufen haben und sich das dann wie so ein Lauffeuer rumspricht. Am Ende sind doch 4-5 Leute über einem drüber und gucken über die Schulter.
Genau so war's, genau so war's. Und dann gab's noch den Flurfunk. Oh, Leverkusen führt gegen Bayern, ey. Bayern rote Karte. Siegtreffer Leverkusen. Doch nicht. Also es war echt, wie man sich das so vorstellt. Da war auch ein Frankfurt-Fan, war auch da. Der wollte immer wissen, wie es bei Frankfurt steht und alle so, interessiert uns nicht.
Egal, juckt keinen.
Juckt keinen, genau. Ja, nee, es war so richtig so ein klassischer Fußballnachmittag. Aber ich muss sagen, was ich gesehen habe, hat mir super gut gefallen. Ich fand das ein super intensives Spiel wieder mit einer Aufstellung, wo wir vorher getextet haben, dachte so, was macht er denn da mit zwei Schnellen vorne gegen Augsburg, die jetzt wahrscheinlich, die zwar gerne den Ball haben mittlerweile, ne? Augsburg spielt ja auch ganz gerne mit Fußball, aber trotzdem doch ein bisschen überraschend, aber muss man sagen, voll aufgegangen.
Ja, voll aufgegangen. Also die Kontertaktik kann man sagen, deswegen waren wir ein bisschen verwundert, weil wir so gedacht haben, das spielst du vielleicht eher gegen eine Mannschaft, wo du vielleicht nicht so viel den Ball hast, wo du dann auch überfallartig nach vorne kommen musst. Es hat ja schon mal funktioniert, dieses System mit den beiden vorne, aber am Ende muss man sagen, ist der Kniff aufgegangen. Es war ein richtig gutes Spiel vom BVB, was man vielleicht wieder kritisieren kann, dass sie nicht das dritte oder vierte gemacht haben, weil die Chancen da waren, aber es war ein mitreißender Fußball. Ja. Klar, der Gegner hat es auch ein bisschen zugelassen, aber die Chancen allein, Adeyemi nochmal, dieser Lattenknaller, Bayer hatte nochmal zwei, drei gute Chancen. Also gerade die beiden Jungs haben da vorne für Alarm gesorgt und völlig zu Recht dann dem BVB zum Sieg verholfen.
Aber um da auch nochmal reinzugrätschen, sie haben es aber auch hinten nicht so gestaltet, dass man das Gefühl hatte, die könnten das jetzt noch aus der Hand geben. Mhm. Sie hatten ja wirklich fast 90 Minuten echt Kontrolle über dieses Spiel. Und das fand ich auch sehr wichtig.
Ja, definitiv. Also das war unterm Strich wirklich gut. Es hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Deswegen kann ich das verstehen, dass ihr da alle da auf dem Geburtstag mal kurz rübergeschaut habt, weil es einfach gut war. So, ne? Ja. Ich fand, es fing schon emotional an, wenn du den Moment vor dem Anpfiff hast, zwei Brüder, die sich am Mittelkreis gegenüberstanden. Ich habe ganz genau hingeguckt, ob es da ein Küsschen gibt, ob es da nochmal eine ganz innige Umarmung gibt oder nochmal ein Reingeflüster. Nee, das war eigentlich, als würden sich zwei normale Fußballer gegenüberstehen. Kevin Schlotterbeck und Nico Schlotterbeck, zwei Kapitäne ihrer Vereine an dem Spieltag, die Seitenwahl machen. Ein ganz besonderer Moment und war da natürlich hinten raus auch nochmal Thema. Haben beide in der Mixzone gesprochen über diese Geschichte. Eltern natürlich wie immer im Stadion dabei, die sie auf Schritt und Tritt begleiten. Und da überlege ich so ein bisschen, stell dir mal vor, Jesko, deine Kinder stehen sich irgendwie gegenüber am Mittelkreis als Bundesligaspieler. Ich glaube, da platzt du ja vor Stolz, oder? Papa Marc und auch die Mama, das muss ja unglaublich sein.
Na klar, auf jeden Fall. Das ist ja ein toller Moment auch für die beiden gewesen. Es sind ja auch alle sehr, sehr eng und sind ja wirklich so eine richtige Familie, ne? Wie man sich das so vorstellt. Gibt ja auch Familien, da ist das gar nicht so eng, ne? Aber das ist ja bei den Schlotterbecks schon anders. Von daher freut mich das auch für beide, auch persönlich beide extrem sympathisch, ne? Sowohl Kevin als auch Nico, wenn man sie dann mal trifft und sich mit ihnen unterhält und so, das ist schon sehr, sehr sympathisch. Aber natürlich auch die Frage, Ja, was macht denn Nico jetzt? Sagt er, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt habe ich sogar meinem Bruder in der Bundesliga als Kapitän gegenübergestanden, jetzt mache ich was anderes oder verlängert er? Weil, wenn man ehrlich ist, also der BVB hat ja immer unterstrichen, es gibt keine Frist. Ja, wir setzen ihm keine Deadline, aber es war dann schon klar, dass vor der Länderspielpause, die jetzt übrigens ansteht, da gerne eine Entscheidung gefunden werden soll. Klappt das noch?
Ja, du, das werden wir sehen. Vielleicht ist es dann irgendwann schon überholt, wenn der Podcast rauskommt. Jetzt am Montag zeichnen wir ja auf. Am Dienstag zeichnen wir auf. Bin schon durcheinander gekommen. Dienstag. Ja, ja. Zeit rennt auf jeden Fall. Was ganz interessant ist, dass Kevin noch in Dortmund geblieben ist. Das war so ein bisschen auch der Wunsch der beiden Brüder. Die haben sich jetzt auch länger nicht mehr am Stück gesehen. Und Nico hat ja in der Vergangenheit immer betont, dass Kevin, aber natürlich auch sein Papa Marc, ihm dann am Ende auch helfen bei der Entscheidung. Kevin wurde auch nach dem Spiel drauf angesprochen. Da hat er gesagt, natürlich ist das ein Thema, mit dem ich mich auch beschäftige, wo wir uns austauschen, Pro und Kontras, auch mal einen Rat geben. Aber am Ende wird es eine Entscheidung sein, eine Bauchentscheidung, die Nico treffen wird. Da kann man zwar links und rechts vielleicht ein paar Empfehlungen ausgeben oder die Liste durcharbeiten, aber am Ende liegt die Entscheidung ganz allein bei Nico. Und da kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass sie in den Tagen, in den Stunden dann auch nochmal zusammensaßen und genau über dieses Thema gesprochen haben. Bin gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass es die Verlängerung beim BVB geben wird. Wie gesagt, das ist jetzt kein Wissen in dem Sinne. Es ist eher dann so ein Vermuten und was man raushört aus mehreren Gesprächen. Und wenn man sich den Markt auch so anguckt, links und rechts, welche Optionen hat er, welche nicht, ist ja ein Thema, was wir in jeder Podcast-Ausgabe auch schon ausführlich besprochen haben. Und bin gespannt, ob vielleicht diese Matcher-Verlängerung, über die wir auch gleich sprechen, ob das vielleicht auch so ein Zeichen nochmal war. Hier passiert jetzt was, ein Brand geht, ein Matcher, ein Süle, ein Özcan, die nicht verlängert werden, was jetzt auch keine große Überraschung mehr ist, haben wir auch immer berichtet. Aber jetzt nochmal schwarz auf weiß vom Verein bestätigt. Also da jetzt schon früh in der Saison, in Anführungszeichen früh, Dinge ins Rollen zu bringen, Dinge anzugehen, um da vielleicht auch ein Zeichen zu setzen. Schau, hier passiert was, hier bewegt sich etwas, wir wollen nochmal angreifen. Das kann vielleicht auch dem Jungen imponieren.
Ich frage mich halt mittlerweile so ein bisschen, wie ist die Stimmung bei den Fans? Ist das dann noch eine unbefleckte Verlängerung, um es mal so zu sagen. Das ist der ganze Prozess ist für mich jetzt schon eigentlich 2 Monate zu weit. Also die Karten liegen auf dem Tisch. Das ist ja nicht so, dass sich da jetzt noch irgendwas ganz großartig verändert beim BVB. Du weißt einigermaßen, was du bekommen wirst, auch in diesem Sommer, was du da bekommen wirst. Du hast einen Umbruch Light, wie man es immer auch bezeichnen möchte. Du weißt, dass du eine gewisse Qualität bekommst beim BVB. Du weißt auch, dass du am Ende nicht die Qualität bekommen wirst, die du zum Beispiel bei einem FC Bayern oder bei anderen europäischen Spitzenclubs kriegen wirst. Von daher, also ich finde, Nico Schlotterbeck muss aufpassen, dass Borussia Dortmund nicht als zweite Wahl wirkt für ihn.
Ja. Das ist so. Es gab jetzt ja auch schon ein paar Momente in der Saison, wo, siehe das eine Spiel, wo er mit Rot auch hätte vom Platz fliegen können, wo er einerseits einen Fehler hinten macht, dann vorne aber auch trifft. Da gab es so ganz viele kleine Momente in der Saison, wenn die in eine andere Richtung kippen, vielleicht nicht ganz zugunsten von Schlotterbeck, dann hätte es, glaube ich, schon schnell sein können, dass die Stimmung auch allmählich dann unruhig wird, weil BVB-Fans sind natürlich auch stolze Fans, sind Fans, die sich natürlich voll mit ihrem Verein auseinandersetzen, die schon auch kritisch sind irgendwo und auch gewisse Entwicklungen im Verein, glaube ich, ähnlich kritisch sehen, wie wir das ab und an auch mal hier in dem Podcast besprechen. Die aber am Ende natürlich trotzdem sagen, für uns gibt's nichts Größeres als den BVB, ist klar, ne? Und für die das manchmal auch schwer nachvollziehbar ist, wenn ein Spieler dann so lange mit der Entscheidung wartet, auch wenn das irgendwo bis zu einem bestimmten Grad natürlich auch wichtig und verständnisvoll ist für den Spieler, wie ich finde. Aber jetzt zieht sich dann auch schon ganz schön lange so. Und am Ende, am Ende vielleicht nicht die Option Real, Liverpool, Bayern gehabt und hat die ganze Zeit drauf gezockt, dass eine von den Optionen aufgehen und dann unterzeichnet er unter großem Getöse und Applaus und er ist immer, ne, das kannst du ja immer irgendwie drehen und ich habe mich zum BVB bekannt und muss aber eine Entscheidung sein, die wohl überlegt ist. So, ne, alles verständlich, aber genau das, was du sagst, das kann ganz schnell den Eindruck erwecken, ja gut, da kam nichts Besseres, in Anführungszeichen, und jetzt habe ich das Ding unterzeichnet. Und dann ist ja auch die Frage, ähnlich wie bei einem Matcher, wahrscheinlich gibt's dann oder ziemlich sicher gibt's dann die Verlängerung, wenn es die dann gibt, mit der Klausel, die dann wahrscheinlich ab nächstem Sommer gültig ist. Und dann hast du wieder so ein Thema, ist das das volle Commitment oder haben wir nächsten Sommer wieder die Thematik, er könnte den Verein ja verlassen. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, über den wir gleich nochmal sprechen, weil ich glaube, dass du solche Spieler ohne Klauseln einfach gar nicht mehr bekommen kannst.
Lass uns direkt drüber sprechen, ja. Denn ich sehe das ganz genauso. Diese keine Klausel-Politik, die sie mal anstreben wollten beim BVB, die ist realitätsfern. Mhm. So funktioniert das nicht. Zumindest nicht in dem Segment, in dem du arbeitest. Ja, das kann vielleicht ein FC Bayern machen. Und ich glaube, selbst die machen es nicht in allen Fällen. Ja, das kann vielleicht Real Madrid machen. Das kann vielleicht noch, keine Ahnung, Liverpool machen. Mhm. Aber das ist die Realität ist, wenn du solche Spieler mit solcher Qualität haben möchtest, dann brauchen die eine Exit-Option, wenn wirklich nochmal einer der ganz Großen kommt. Und ich bin da total unemotional, was das angeht. Also warum nicht, wenn die Klausel einen Betrag abdeckt, der dann auch wirklich ein realistischer Betrag ist, nicht so wie bei Haaland, den du dann für was 65 gehen lassen musstest, aber 120 hättest bekommen können, wenn es keine Klausel gegeben hätte, dann verstehe ich auch den Unmut, aber einfach diese Ausstiegsklauseln, die gehören einfach zum Tagesgeschäft dazu für einen Verein wie Borussia Dortmund.
Aber auch da kannst du damals sagen, wenn wir diesen Rückblick gerade mal machen, Jesko, diese Klausel-Policy, die der BVB hatte, wurde ja 2013, 14, so im Zuge des Mario-Götze-Wechsels, eingeführt. Er hatte die, hat damals dann Gebrauch davon gemacht, ist zu den Bayern gegangen. Das war ja ein Wechsel, der Klopp, Dortmund, den Verein irgendwie in seinen Grundfesten erschüttert hat. Und ab da gab es dann diese klare Policy, auch eingeführt von Watzke, von Zorc und Co. Es wird keinen Spieler mehr geben, der uns auf der Nase herumtanzt. Gut, dann gab es auch diese Aubameyang, Dembélé-Thematik, aber dann vor allen Dingen im Zuge der Klausel. Aber
Dembélé hatte doch auch
noch Ausstiegsklausel.
Oder nicht?
Ja, so. Ja, der ist ja am Ende dann aber auch für eine Summe gewechselt.
Der hatte keine Klausel.
Nee, 140, 145 Millionen, das war ja ein Deal, wo du am Ende gar nicht mehr sagen konntest, das geht nicht so, ne? Aber und dann haben sie eine ganze Zeit lang das auch gekonnt. Es war auch damals noch nicht so in Mode wie jetzt, diese Ausstiegsklausel natürlich einzubauen und dem Spieler dann eben auch das Recht zu geben. Bei Haaland, finde ich, ist es ein anderer Fall gewesen. Das war ein Spieler, den hatte jeder, aber wirklich jeder europäische Topclub auf dem Zettel. Der BVB hat ihn für nur 20 bekommen. Am Ende hat er dir, was waren es, 2,5 unglaubliche Jahre mit einer Quote, die seinesgleichen sucht, ja.
Ja, alles gut. Also auch so, da, ne?
Und trotzdem zu Business
halt
gemacht.
Du hast halt nur das Problem, dass du den dann halt zu günstig hast abgeben müssen. Aber,
absolut. Ja, klar.
Aber da hattest du halt Frist oder Stirb, ne?
Aber also den Tod musst du sterben. Ja, genau.
Entweder du gibst ihm diese Klausel und diesen Vertrag oder er kommt nicht.
Ja.
So, und dann musst du halt wissen, was du willst, ne? So,
genau.
Deswegen. Also auch alles in Ordnung, aber wie gesagt, ich bin bei Ausstiegsklauseln, das ist halt einfach Geschäftspraktik heutzutage. Ja. Und sich da jetzt drüber komplett aufzuregen, halte ich für nicht sinnvoll.
Ja, und du musst ja auch immer darüber reden, also welche Möglichkeiten hast du am Ende? Jetzt reden wir über den Fall Felix Metscher. Wir haben das im Podcast ja immer wieder besprochen, dass er Interesse hatte aus dem Ausland von anderen Vereinen, dass der BVB verlängern will und dass eben so eine Klausel auch ein Knackpunkt sein könnte. Am Ende hat der BVB diese Klausel dann zugestimmt im Zuge der Vertragsverlängerung, die jetzt dann in der vergangenen Woche auch offiziell verkündet wurde. Und jetzt musst du am Ende sagen, gibt immer noch Unklarheiten darüber, greift sie jetzt schon in diesem Sommer, auch wenn man sich darauf eigentlich geeinigt hat, nee, in dem Sommer unverkäuflich und das will man eigentlich nicht machen. Oder dann im nächsten Sommer, jetzt gehen wir mal eher davon aus, sie greift ab nächsten Sommer und liegt bei beispielsweise 70 bis 80 Millionen Euro. Dann kann man auch sagen, hast du einen 27, später dann noch 28 Jahre alten Spieler, den du am Ende für mehr als das Doppelte deines Einkaufspreises verkauft hast. Und erstmal muss auch ein Verein kommen, der für einen Box-to-Box oder Mittelfeldspieler die Summe von 70 plus am Ende ausgegeben hätte oder ausgeben würde. Deshalb finde ich, ist das völlig in Ordnung, das am Ende zu machen und diesen Deal einzugehen. Er ist am Ende mit jetzt ein Topverdiener bei Borussia Dortmund. Das ist vielleicht für den einen oder anderen überraschend, dass er in diese Süle-Kobel-Kategorie aufstößt. Ja, weiß ich nicht, zumindest, ich finde es jetzt auch nicht, aber wir hatten bei uns im Transfer-Update eine Konferenz, auch intern, wo wir mit dem Thumbnail sozusagen umgegangen sind, was schreiben wir jetzt drauf, ist eher die Klausel das Thema, ist es das Topverdiener, und alle haben gesagt Topverdiener, Felix Metscher Topverdiener, das kriegen die, die vielleicht nicht jede Woche Felix Metscher beim BVB sehen, gar nicht so richtig mit, was für ein Impact und wie wichtig der ist. Deshalb war ich auch überrascht, aber viele haben gesagt, boah, dass er jetzt Topverdiener wird, das finde ich schon überraschend.
Ja, aber der ist der Top-Performer. Ja, so muss man ganz ehrlich sagen. Ist der auf dem Feld, ist der in dieser Saison der Top-Performer. Der hat auch noch Potenzial. Das ist ja auch immer etwas, was du mitbezahlst, ne? Muss man ehrlich sein, sowohl bei Ablösesummen als auch bei Gehältern. Der hat auch noch Potenzial. Und wenn du dich mal mit Trainern und wirklich mit Fußballfachleuten über Felix Metscher unterhältst, da strahlen die Augen. Das ist einfach, der kann so viel, der macht eben, der kann nicht nur so viel, er macht mittlerweile auch so viel auf dem Feld, ist so ausschlaggebend. Also mich wundert das gar nicht, dass Felix Metscher zum Topverdiener bei Borussia Dortmund wird. Ja. Und ich sag ja, gerade wenn du dann eine Ausstiegsklausel da drin hast, die eben einen gewissen Marktwert widerspiegelt, ist das ja überhaupt kein Problem. Ja, ehrlich gesagt, verhinderst du ja dann so einen Fall Dembélé damit, weil du im Zweifelsfall weißt, was passiert. Ja. Und auch der Spieler weiß, was passieren kann. Und dann hast du ja im Zweifelsfall auch ein bisschen Frieden, was das angeht. Klar, du musst dann schauen, dass du einen Ersatz dafür kriegst. Aber vielleicht ist ein Ersatz schon in-house. Denn wer mir richtig gut gefallen hat gegen Augsburg, war Jude Bellingham. Der hat in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, wie ich finde, echt einen Schritt nach vorne gemacht.
Ja, definitiv. Das finde ich auch. Da bin ich komplett bei dir. Ist ja auch krass, wenn man sich jetzt so die Zahlen anguckt, wie viel er dann auch in den letzten Wochen und Monaten gespielt hat, fast schon klammheimlich, ne? Dass es ruhig um ihn ist, also das ist jetzt keine, warum spielt er nicht?
Kein Papa, der sagt, setz mal meinen Sohn ein.
Genau. Ja. Das ist am Ende auch positiv natürlich und das zeigt am Ende auch, dass er eine Entwicklung genommen hat. Ich gehe da komplett mit dir mit. Er profitiert, glaube ich, auch von Felix Metscher. Die verstehen sich beide nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes sehr gut, ergänzen sich gut. Ich glaube, dass er nicht mehr wahrscheinlich der Jude Bellingham wird und das wahrscheinlich auch gar nicht werden muss und wird von seinem Können her, aber dass er auf ein Niveau kommen kann, das den BVB auf jeden Fall noch Spaß macht.
Auf jeden Fall, ja.
Und da waren die letzten Wochen einfach stabil und das ist, glaube ich, in so einer ersten Saison als Königstransfer mit viel Druck dann, glaube ich, auch wichtig, dass du, das müssen gar nicht überragende, sondern dass du ordentliche Spiele drinne hast, um in diesen Rhythmus zu kommen, um reinzukommen und dann kannst du dich an der zweiten und dann vor allen Dingen an der dritten Saison so richtig messen lassen. Der Einstieg ist ihm, glaube ich, schwer gefallen und jetzt findet er immer besser rein und das ist, glaube ich, für den gesamten BVB wichtig, weil eben dieses Thema Bellingham immer eins ist, was anders angefasst wird als in Anführungszeichen ein normaler Spieler, nicht mit dem großen Namen.
Und dann auch mal Respekt an Niko Kovac, der, wenn man ehrlich ist, natürlich, wir werden nervös in dem Moment, wo er nicht so viel spielt, warum nicht, ne? Wir stellen Fragen, warum spielt der nicht, euer Königstransfer, was ist los, sitzt nur auf der Bank. Niko Kovac hat von Anfang an genau diese Entwicklung gezeichnet.
Ja,
er
stimmt.
Hat gesagt, diese Entwicklung kann er nehmen, wenn er so weitermacht, wir unterstützen ihn dabei, das ist unser Plan, wir sehen diese Entwicklung bei ihm. Und dann muss man auch mal sagen, wirklich Respekt davor, Niko Kovac, gut gemacht, hinbekommen. Ich finde ihn tatsächlich jede Woche immer stärker, Jude Bellingham.
Mhm. Ja, gehe ich 100% mit. Bin ich auch stark fand, Jesko, jetzt gegen Augsburg, wir haben gerade am Anfang schon mal drüber gesprochen, neben Maxi Bayer vor allen Dingen Karim Adeyemi.
Ja.
Der, glaube ich, auch alles andere als eine einfache Phase hat oder hatte zuletzt, der nicht mehr so das Vertrauen bekommen hat, nicht mehr so viel gespielt hat, natürlich immer wieder links und rechts Schlagzeilen hat und der richtig für Spielfreude gesorgt hat, der da einen Drive reingebracht hat, der
Grätsche angesetzt hat.
Auch zur Grätsche angesetzt, genau.
Ja, super. Ja, ich hatte sehr viel Spaß mit ihm. Ja, wir haben ihn sehr viel kritisiert hier auch, ne, auch zu Recht, wie ich finde, teilweise. Aber in den letzten Spielen, wo er reinkam, und er ist ja tatsächlich, wenn man ehrlich ist, ein bisschen degradiert worden, ne, von einem Stammspieler hin zu einem Einwechselspieler. Der lässt sich in keine Einwechslung hängen. Auch in Bergamo war es so, wo er dann auch das Tor gemacht hat.
Stimmt, ja.
Er bringt immer Impact. Er hat immer Energie auf dem Platz. Ich finde, er kanalisiert sie auch besser. Er arbeitet auch mehr mit. Ja, ist ja auch etwas, was Niko Kovac extrem wichtig ist, diese Arbeit auf dem Feld, diese Arbeit mit nach hinten und dann natürlich auch mal so ein bisschen so eine Grätsche als Symbol. Ja, aber voll drin. Aber wie geht's weiter mit ihm? Das ist für mich halt tatsächlich die entscheidende Frage.
Ja, das ist tatsächlich eine entscheidende Frage und jetzt auch nicht so wirklich abzusehen, in welche Richtung das gehen wird. Wir hatten jetzt im Transfer-Update ja mal drüber gesprochen, dass die Zeichen derzeit eher auf Abschied stehen, was jetzt nicht daran liegt, dass beide Parteien nicht mehr wollen oder dass am Ende auch sogar Adeyemi sagt, ja gut, dann hau ich eben ab, sondern eher, es ist natürlich ein Abtasten, jetzt schon seit Wochen gewesen, zwischen Jorge Mendes, dem Starberater, der Cristiano Ronaldo schon einst vertreten hat, und Sebastian Kehl und dem BVB. Gibt das Angebot des BVB, die Dortmunder sind schon bereit, auch ihn in eine ordentliche Riege aufsteigen zu lassen und nochmal das Gehalt anzuheben, aber eben nicht zu allem bereit. Mendes ist jetzt auch eher dafür bekannt, dann ganz schön was rauszuholen, auch finanziell nochmal, und vor allen Dingen auch mit Ausstiegsklauseln zu hantieren. Und anders als bei Schlotterbeck oder eben auch bei Metscher ist der BVB bei Adeyemi eben nicht bereit, diese zu dulden, zumindest nicht für die Summe oder für die Zahlen, die dann vielleicht auch der Adeyemi-Seite vorschwebt. Und deshalb ist es gerade eher ein Stillstand als ein Weiterkommen.
Aber auch der Vertrag läuft 27 aus, ne?
Auch der Vertrag läuft 27 aus. Die Situation ist dann auch nicht so einfach, weil du hast für Adeyemi 30 Millionen plus ausgegeben damals von Salzburg. Das heißt, welche Summe würdest du am Ende fordern bei nur einem Jahr Restlaufzeit? Mhm. Wahrscheinlich wären das auch, ohne dass ich das jetzt bestätigt bekommen habe, aber wahrscheinlich wären es dann auch die 40 in die Richtung. Aber viel mehr kannst du bei einem Jahr Rest wahrscheinlich auch nicht machen. Das ist eigentlich dein Spieler, von der alles mitbringt, ne? Vom Typ her, ein richtig cooler Junge, mit dem sich die jungen Fans auch identifizieren. Einer mit seiner Haarpracht sofort. Das ist ja auch für Carsten Kramer immer so ein Thema als Marketing-Experte, auch auf solche Details zu achten.
Einer, der zieht halt auf ganz vielen Bereichen, zieht der, ne? Das ist
der
so.
Der zieht, also, genau. Ja. So, ne? Und er muss natürlich, glaube ich, er weiß es auch, an seinem ersten Kontakt arbeiten, weil da verspringt ihm schon nochmal hier und da der ein oder andere Ball, da muss er einfach sauberer werden. Aber an sich bringt er alles mit. Er hat einen guten Abschluss, er hat eine Schnelligkeit, er hat jetzt auch einen Körper. Er muss, da haben wir oft drüber gesprochen, vielleicht die Emotionen noch ein bisschen besser kanalisieren. Aber dann ist er ein Top-Spieler. Und das ist halt viel zu sehr auf und ab und inkonstant. Und immer auch die Frage, wie sehr wirst du wahrscheinlich auch vom Verein unterstützt, weil auch er, glaube ich, einer ist, der nicht mit Samthandschuhen angefasst werden muss, das glaube ich nicht, aber der zumindest auch hier und da Streicheleinheiten braucht. Vielleicht auch mal den Arschtritt, hat er selbst mal gesagt, den er von Kovac auch öfter bekommen hat. Mhm. Aber das wird jetzt eine ganz entscheidende Phase. Auf der einen Seite, wie zeigt er sich, wie beweist er sich, wie wichtig kann er sein für die Mannschaft, auch in so einem Saisonendspurt, wo es vielleicht auch nicht mehr um so viel geht. Und wie weit ist der BVB am Ende dann auch bereit, mitzugehen? Und da bin ich am Ende wirklich gespannt, in welche Richtung das geht. Anfragen wird er sicherlich hier und da kriegen, ob es aus Italien ist, ob es England ist, was für ihn nochmal perspektivisch eine Traumliga ist. Wer weiß, vielleicht kommen sie sogar so auf den grünen Nenner, dass sie sagen, wir unterzeichnen nochmal, wir gehen nochmal den Weg weiter. Ich würde ihn gerne noch ein paar Jährchen sehen, weil ich irgendwie finde, das, was in ihm steckt, auch wenn er noch nicht der absolute Top-Spieler ist. Aber daran kann er arbeiten.
Ja, apropos Kovac, ich habe bei der Auswechslung genau hingeschaut, wie die Interaktion zwischen Adeyemi und Trainer ist. Es war echt, Kovac hat ihn kurz abgeklatscht und hat ihn dann nochmal richtig in den Arm genommen. Adeyemi wollte eigentlich immer so weiter, wollte sich ein Jäckchen anziehen, aber Kovac hat ihn nochmal zurückgeholt und hat ihm dann noch ein bisschen was sehr herzlich gesagt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, ich konnte es nicht sehen, ich konnte es auch nicht ablesen, aber dass es schon sowas war, so nach dem Motto, Junge, ich habe es dir doch gesagt, wenn du hier alles reinhaust, dann kannst du auch richtig gute Spiele machen und dann wirst du auch mehr spielen, so im übertragenen Sinne, ne? Das sah schon so ein bisschen danach aus, als hätte er da so in die Richtung ihm noch mal was gesagt. Fand ich sehr schön.
Ja, schön. Jesko, wir müssen über einen ganz emotionalen Moment sprechen. Weiß nicht, wie emotional das auch bei dir war,
voll,
also dann auch
voll,
im Rahmen
voll.
Der Veranstaltung, ob ihr dann auch darüber gesprochen habt. Aber klar, Luca Reggiani. Erstmal wieder Riasson mit einem geilen Standard direkt an den Mann gebracht und dann wusste der Reggiani selbst gar nicht, wohin mit seinen Emotionen.
Ja, es war so süß.
Es war so ein geiler Jubel, oder?
Ja, und dann ab zu Samuele Inacio, seinem Landsmann auf der Bank, die beide auch ganz dicke sind, ne, und dann so richtig in Freude. Das war, das war so richtig einfach kindliche Freude. Ne? Ja. Da ging es nicht um Punkte, da ging es nicht um Geld, da ging es nicht um sonst was, sondern das war die pure kindliche Freude eines ganz jungen Spielers, der vor 80.000 Menschen sein erstes Tor schießt, auch noch ein wichtiges Tor schießt.
Ja.
Und sowas kann auch ein Initial sein, ne, für nochmal einen Entwicklungsschub. Das hat mich richtig, richtig gefreut für ihn. Weil das war einfach so, das war so ehrlich. Diese Freude war so einfach unverdorben ehrlich, ne.
Ja.
Völlig planlos, völlig ziellos. Einfach raus zum besten Freund laufen und sich mit dem über ein Tor freuen. So, das ist,
ja, wie er sich so den Kopf gehalten hat und geschüttelt hat und gedacht hat, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Muss auch ein unglaublicher Moment sein. Du sagst das erste Tor und dann auch noch vor der Süd.
Ja,
da gehen, glaube ich, dann auch Kindheitsträume in Erinnerung. Das ist einfach schön. Jetzt gehe ich trotzdem mal in die Richtung Zahlen und harte Facts. Am Ende ist genau das, was wir auch immer gefordert und gesagt haben. Du musst die Jungs, natürlich dürfen die nichts geschenkt bekommen, wenn die im Training gut trainieren und wenn du den Eindruck hast, die können uns helfen, die musst du einfach reinwerfen. Und wenn du dann so einen Moment hast, wie jetzt Reggiani, dann reden die Leute natürlich ganz anders über einen Reggiani, der bei Borussia Dortmund spielt, als jetzt beispielsweise ein Reggiani, wenn er in Augsburg oder in Heidenheim spielt und ein Tor macht, weil du einfach einen viel größeren Verein hast, eine viel größere mediale Präsenz. Er hat jetzt seine Startelf-Einsätze, er hat sie ordentlich gemacht. Ich fand auch jetzt, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Er kriegt immer mehr Sicherheit, natürlich auch dank Anton und Schlotterbeck, die ihm auch ein Stück weit helfen. Plus jetzt eben dieses Tor, das macht ihm automatisch interessant, das steigert automatisch seinen Wert, das hilft automatisch Borussia Dortmund. Auch da interessant, er hat einen Vertrag noch bis 2027. Natürlich sind wir da in einem ganz, ganz niedrig angesiedelten Bereich. Das hat Sebastian Kehl dann auch schon gesagt, dass er an dem Thema arbeitet, den Vertrag zu verlängern, um möglichst 3 weitere Jahre. Ich glaube, dass man sich da dann am Ende auch einigen wird, weil du spielst beim BVB, du kriegst deine Momente, du kriegst deine Einsätze. Und das ist jetzt, glaube ich, auch ein gutes Zeichen. Du brauchst ja Süle weg, Can verletzt. Schlotterbeck, Fragezeichen, du brauchst ja wahrscheinlich 2 Innenverteidiger mindestens mal, willst eigentlich einen Jungen holen, einen Erfahrenen holen, aber da das Gefühl zu haben, wir haben schon ein Top-Talent in unseren eigenen Reihen, auf den wir bauen und setzen können, das ist, glaube ich, jetzt auch für den BVB eine ganz wichtige Erkenntnis, ohne natürlich zu viel Druck auf den aufzulegen und zu sagen, ja, der hilft uns jetzt sofort auf Anhieb in jedem Spiel weiter. Ne?
Das ist es eben. Also du musst ja jenseits der Emotion ganz sachlich bewerten, kann er wirklich diesen letzten Sprung machen und uns langfristig als Stammspieler helfen? Ne, das ist eine Frage, da überstrahlt so ein Tor natürlich auch etwas dann das Ganze, aber du musst es ja sehr emotionslos von der Dortmunder Seite dann bewerten, auch mit den Jugendtrainern, die ihn alle sehr gut kennen, den Nachwuchstrainern, die ihn alle sehr gut kennen. Da musst du dann wirklich ins Gespräch gehen und sagen, welche Perspektive hat Reggiani wirklich? Schafft er es auf das Niveau, uns langfristig zu helfen? Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird oder wir sehen gute Chancen, dann finde ich, dann musst du da reingehen und sagen, okay, dann verlängern wir den Vertrag.
Ja, genau. Also das sehe ich ganz genauso und bin auch eigentlich guter Dinge, dass der BVB das am Ende bei Luca Reggiani hinbekommt.
Was haben wir noch offen? Interessant, ja, ganz kurz, interessant natürlich, dass, du hast Süle angesprochen, der saß auf der Bank, ne? Also Reggiani wurde ihm vorgezogen und das fand ich halt ein gutes Zeichen.
Ja, aber das wäre ja jetzt auch sonst ein Wahnsinn, wenn du vor allen Dingen auch den Süle-Abgang kommunizierst, alles schon erlebt und gesehen.
Ja,
aber das, ne, aber wenn du sowas den dann
ja,
rein.
Sowas ist ja eigentlich in der Bewertung eines Trainers nicht wichtig. Ne, also in der Bewertung eines Trainers ist ja die Kommunikation eines Abgangs im Sommer nicht wichtig. Der Trainer denkt ja im Hier und Jetzt und der stellt ja eine Mannschaft.
Du brauchst den, der sofort hilft. Ja.
Genau, du stellst eine Mannschaft auf, die dem Trainer jetzt hilft, weil dem Trainer hilft nicht, wer im Sommer geht oder kommt, sondern der muss jetzt ein Spiel gewinnen. Ne, und ich verstehe das perspektivische Denken schon, aber wenn Reggiani nicht die Qualität bringen würde, die Niko Kovac erwartet, Süle die aber bringen würde, hätte Süle gespielt. Ist einfach so, ne? Deswegen finde ich das schon mal ein gutes Zeichen. Was ich dann wieder so ein bisschen vermisst habe, ist, dass auch Inacio eingewechselt wird. Muss ich dann wirklich einen Julian Brandt bringen? Oder bringe ich dann vielleicht doch mal einen Inacio und lasse ihn noch mal ein bisschen reinschnuppern, nachdem ich ihn gegen Bayern schon mal reingeworfen habe. Ne? Aber alles nacheinander. Auch das ist ein Riesentalent, Inacio. Und ich bin mir sicher, dass wir den auch noch mal in dieser Saison sehen werden.
Ja, und ich bin mir sicher, dass das auch ein Auftrag an Niko Kovac ist, von Kehl, von Ricken, von Watzke, vom gesamten Verein, dann auch da wirklich zu sagen, Junge, jetzt bring die Jungs auch mal und setz die auch mal ein. Und weil das natürlich ein Thema ist, der BVB stand über Jahre hinweg für genau diese Talente, die er groß rausgebracht hat. Und das ist nicht nur ein Auftrag, eine Empfehlung an den Trainer, das dann am Ende auch zu tun. Und da steht am Ende auch die gesamte Spitze von Borussia Dortmund dahinter, dass sie das dann am Ende auch machen.
Ja, das ist die Unternehmenspolicy dann. Ne?
Genau.
Also muss man ehrlich sagen. Und da muss dann halt auch jeder Angestellte mitgehen, inklusive des Angestellten, der verantwortlich ist dafür, wer am Wochenende spielt und wer nicht spielt.
Genauso ist es. Ja. Genauso ist es.
Aber, und ihr habt das auch im Transfer-Update schon gemacht, wer werden diejenigen sein, die dann auch in Zukunft die Geschicke dieses Clubs lenken? Ja, Sebastian Kehl und Lars Ricken haben beide einen Vertrag bis 2027, der läuft aus. Wie geht's weiter mit den Bossen bei Borussia Dortmund? Ich glaube, es war schon mal vom Bossebeben die Rede. Frage ist, ob das dann wirklich in der Konsequenz und in der Dramatik wirklich so ist. Aber Stand jetzt ist es so, dass die Verträge von Kehl und Ricken auslaufen im kommenden Jahr und es noch keine Gespräche über eine Verlängerung gibt.
Genau. Genau, ja.
Was muss ich eine Frage formulieren? Muss ich gar nicht, ne? Nee.
Ach, nö, raus. Nee. Ja, es ist tatsächlich keine einfache Situation, weil dieses Grummeln und diese Unruhe es eigentlich seitdem gibt, seit es den Wechsel gab, seit Aki Watzke zum Präsidenten hoch ist, seit dann, oder wenn wir ehrlich sind, eigentlich schon seit der Zorc oder dem Ende der Zorc-Ära gibt es eigentlich die ganze Zeit schon links und rechts kritische Töne, Fragezeichen, mit welcher Konstellation, in welche Richtung gehen wir als Verein eigentlich. Wir hatten, ohne jetzt da groß auszuholen, natürlich dann auch die Mislintat-Kehl-Thematik, die dem Verein auch eher geschadet als geholfen hat. Und am Ende darf man nicht vergessen, ist dann Lars Ricken gekommen. Für den einen oder anderen überraschend. Sebastian Kehl wollte ja ursprünglich den Job haben, hat ihn nicht bekommen. Und dann haben sich beide zusammengerauft. Natürlich hat das ein Stück auch gedauert. Es lief nicht immer reibungslos zwischen den beiden in der Zusammenarbeit. Jetzt wurden aber auch gewisse Dinge optimiert, gewisse Prozesse optimiert. So gibt's jetzt zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, in der sie intern sich abstimmen, wer wen als nächstes anruft, um eben nicht dann das zu erleben, was man schon mal hatte, als dann Mislintat und Kehl gleichzeitig Leute angerufen haben und verhandelt haben. So ist jetzt in Zukunft dann klar geregelt, wer was macht. Auch sowas ist dann gemeinsam entstanden, solche Ideen. Und du siehst ja jetzt auch, dass sie an einem Strang ziehen, was zumindest gewisse Themen angeht. Die Matcher-Verlängerung, Brandt, Süle, Özcan. So, trotzdem gibt es eben dieses große Fragezeichen, wie über den Sommer hinaus am Ende weitergegangen wird. Und das ist so interessant, Jesko, weil viele auch gefragt haben, wer entscheidet eigentlich über wen? So, Vertrag läuft 2027 aus, eigentlich von allen, wenn du es so willst. Jetzt nehmen wir mal Kramer und Dress raus, Finanzboss und der neue starke Mann, Carsten Kramer, der auch offensiv und medial immer mehr in Erscheinung tritt. Die sind an sich fest im Sattel. Jetzt gibt es eigentlich die kuriose Konstellation, dass über die Zukunft von Sebastian Kehl der Sportgeschäftsführer oder die Sportgeschäftsführung entscheidet. In der Regel sind das dann Lars Ricken und Carsten Kramer. Das heißt, Aki Watzke kann als Präsident gar nicht entscheiden, wie es mit Kehl weitergeht. Die Zukunft von Ricken wiederum Aki Watzke oder mehr oder weniger am Präsidialausschuss, der ja nicht nur aus Watzke besteht, der als Präsident natürlich eine Empfehlung ausspricht, aber am Ende das Präsidial oder das Präsidium entscheidet. Und das kann de facto erst ab dem 30. Juni geschehen. Also dann eine das ist irgendwie so, ne, regulatorisch, das hat ja auch Ricken immer unterstrichen, ausgemacht. Und da sieht man ja allein schon, wie viele Fragezeichen es an der ganzen, an dieser ganzen Zukunftsgeschichte gibt. Plus der Trainer Niko Kovac, der wiederum, der ist von Lars Ricken. Also viele Fragezeichen beim BVB und ich frag dich mal anders, kannst du diese Unruhe überhaupt verstehen, die es immer wieder gibt beim BVB? Wir können ja sagen, du spielst die beste Bundesliga-Saison seit Jahren.
Ja, ich kann die Unruhe verstehen, weil du halt dir selber so viele Baustellen in den letzten Jahren immer wieder aufgemacht hast, die völlig unnötig waren, meiner Meinung nach. Also einfach kommunikative Baustellen, auch es fing schon damit an, dass Hans-Joachim Watzke Sebastian Kehl installiert hat, ohne ihm wirklich jemals so sich mal hinzustellen und sagen, so Leute, Sebastian Kehl ist jetzt unser Mann und dem vertrauen wir und das finden wir gut. Sondern es war immer so ein leichtes Augenbrauenheben, so ein leichter Zweifel, der oft mitschwang, wenn Hans-Joachim Watzke über Sebastian Kehl gesprochen hat. Und das fand ich halt, es war nie so dieser letzte Rückhalt, wo ich gesagt habe, okay, alle glauben wirklich, Kehl ist jetzt hier der Mann, dem alle vertrauen im Verein. Das war für mich so eine Sache. Dann diese Missentat-Geschichte, wo also wirklich Hans-Joachim Watzke eigentlich so eine Loose Gun in den Verein geworfen hat. Ja. Wo Missentat ja hinterher auch mal in einem Interview gesagt hat, wir hatten, unser Fehler war es vielleicht, dass wir nicht die richtigen Kompetenzen abgesteckt haben. Aber das ist doch das Erste, was ich mache bei so etwas. Also das war für mich völlig unverständlich. Und das hat alles immer wieder Unruhe gebracht. Ne? Und dieser Vergleich zwischen Zorc und Kehl, den finde ich immer sehr interessant, weil viele sagen, oh, der Zorc, der hat noch hier die Stars rangeholt, der hat die Spieler rangeholt, der hat aber auch mit richtig viel Geld um sich geworfen. Mhm. Ja, also jetzt wird ja kritisiert, dass vielleicht die Zugänge im Sommer nicht alle ganz gezündet haben, die Kehl geholt hat. Aber wenn du dir vorher mal anschaust, wie viel Geld Michael Zorc, das wird jetzt mal so ein bisschen so romantisiert, ja, aber wie viel Geld auch Michael Zorc für Spieler ausgegeben hat, ich sag nur einen Nico Schulz, ich sag nur einen Thorgan Hazard, die am Ende die eigentlich nicht weitergebracht haben. Mhm. Ja, das und ich habe auch das Gefühl, da kannst du mich jetzt aber gerne korrigieren, dass Sebastian Kehl auch ein bisschen unter anderen Voraussetzungen arbeiten musste, dass Michael Zorc hier wirklich das Geld rausgehauen hat. Und bei Sebastian Kehl ist immer hieß, ja, nee, du musst aber, und das war ja eine offizielle Ansage, du musst das Gehaltsvolumen zurückfahren, was Watzke und Zorc jahrelang nach oben gedrückt haben. Du darfst nicht so viel für Spieler ausgeben. Wenn du ausgibst, dann musst du erstmal verkaufen. Dass er Fesseln hatte, ja, bei vielen planerischen Dingen, die es vorher so nicht gab und die ihm dann so ein bisschen um die Ohren geflogen sind, weil er sich daran gehalten hat und gesagt hat, so, ich muss das Gehalt ein bisschen drücken, das ist ihm übrigens nicht besonders gut gelungen, wenn man mal in die Zahlen guckt, aber das ist auch ein anderes Thema. Und all das ist ein Ganzes, was immer wieder zu Unruhe gesorgt hat. Und was ich halt, letzter Punkt, was ich halt auch finde, ich finde, dieser Verein braucht mal eine neue Denke. Der braucht mal Impulse von außen. Das habe ich schon früher gesagt. Ich habe persönlich überhaupt nichts gegen Sebastian Kehl, auch nicht gegen Lars Ricken. Ich schätze beide. Ich glaube, nur dem Verein an sich hätte es mal gut getan, an irgendeinem Punkt zu sagen, so, wir holen jetzt mal einen Mann von außen, der keine Beziehung zum BVB hat. Ja, der hier keine Verwicklungen hat, der hier keine Verstrickungen hat, der nichts bei irgendwo erfüllen muss, sondern der einfach von außen kommt, da drauf schaut und sagt, das und das und das müssen wir verändern, können wir optimieren. Weil auch Sebastian Kehl hat sicherlich eine andere Herangehensweise als Michael Zorc sie hatte, hat aber auch unter ihm gelernt und hat auch sein Netzwerk kennengelernt und ist halt auch in diesem Verein so tief verwurzelt, wie es nur eben geht.
Ja.
Und daher, ich habe immer das Gefühl, dieser Verein braucht am Ende einfach mal einen Impuls von außen, der ihn dann voranbringen wird.
Ja, ist auf jeden Fall viel Wahres, viel Richtiges dabei, was du gesagt hast. Natürlich viel Politik bei so einem Verein wie Borussia Dortmund, das auch immer dazugehört. Auch immer da, wo Erfolg ist, versucht sich der eine zu sonnen und wo Negativ- oder Misserfolge sind, versucht der andere dann mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Das ist nicht nur ein Phänomen bei Borussia Dortmund, sondern das ist bei den Bayern im Übrigen ganz, ganz genauso, vielleicht sogar mehr. Bei denen ist auch nicht alles Grüne gerade um Eberl und Co. Trotzdem spielen sie halt eine unglaublich erfolgreiche Saison. Und deshalb
das tun die Dortmund halt auch. Ne?
Das tun sie auch. Ja. Aber ich sag dir, dieses Aus Bergamo und auch das frühe Leverkusen aus im Pokal, die Art und Weise war natürlich unglaublich, weil sie viel besser waren in dem Spiel. Das führt oder trägt natürlich dazu bei, dass es dieses Grummeln ständig gibt, wenn du jetzt noch in der Champions League weiter wärst und wäre wahrscheinlich alles okay. Ne? So, du hast bei einem Kehl viel Richtiges gesagt. Er musste das Gehaltsvolumen oder leistungsbezogener die Verträge gestalten. Das beste Beispiel ist zum Beispiel dieser Brandvertrag. Der lag ja mal einst unter Michael Zorc bei 12 Millionen Fixgehalt und Kehl musste es so strukturieren, dass es runterging auf 7 Fix mit eben Prämienzahlungen. Der BVB oder die Spieler können über ihre Prämienzahlung natürlich auch auf oder ganz schön was rausholen nochmal, aber er hat es halt eben versucht, dann mehr leistungsgerechter zu gestalten. So, auch auf dem Transfermarkt eben nicht mehr so die ganz großen Sprünge möglich, wie das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. So, plus, darüber kann man ja auch reden, es wird Kehl und Co. immer angekreidet, dass der Marktwert in den Keller gegangen ist, insgesamt geschrumpft ist der Mannschaft. Das ist natürlich auch richtig, das ist auch ein Punkt, den Lars Ricken angesprochen hat, dass sie wieder Werte schaffen müssen, siehe beispielsweise Reggiani, über was wir gerade eben gesprochen haben, aber du darfst auch nicht vergessen, dass viele Bewertungen noch aus der Phase kommen, wo ein Sancho im Kader war, wo ein Haaland im Kader war, wo ein Bellingham im Kader war, wo du allein schon locker über 200 Millionen Euro durch 3 Spieler gerade mal warst, wahrscheinlich sogar 250, ein Sancho war damals bei knapp 100, ein Haaland war bei über 100, ein Bellingham, du bist ja sogar bei 300 Millionen, so, das heißt, so eine Phase kommt wahrscheinlich nie wieder, dass du solche 3 außergewöhnliche Spieler in deinen Reihen hast mit so einem Marktwert. Also das musst du in die Bewertung natürlich auch mit reinfließen lassen. Ja, du kannst kritisiert werden vielleicht für die ein oder anderen Transfers, die du getätigt hast, die nicht funktioniert haben. Siehe jetzt den Sommer über 100 Millionen Euro für Silva, Chukwuemeka, Bellingham und Co. Dafür haben sie einfach zu lange gebraucht. Bitte? Ja, stimmt, Koto ja, beispielsweise ja, auch. Das war natürlich auch ein Transfer, den Kehl mit der Scouting-Abteilung am Ende auch forciert hat und durchsetzen wollte. Wobei zu weit auch dazu gehört, dass Nuri Sahin den Spieler auch sehr, sehr gut fand damals. So, was du aber heute natürlich auch an positiven Dingen sagen kannst, ein Sebastian Kehl kann den Verein nach außen darstellen, repräsentieren, ist rhetorisch auf einem Top-Level. Das gehört natürlich auch immer noch dazu, dass du so einen Verein auch wertig nach außen verkaufst. Er hat beispielsweise mit einem Riasson ein Riesenschnäppchen hingelegt, der jetzt der beste Scorer mit in Europa ist oder Assistgeber mit in Europa ist. Er hat einen Felix Metscher trotz großer Kritik und Gegenwind für viel Geld verpflichtet und das macht sich jetzt bezahlbar. Ja. Also es waren in der Vergangenheit auch Dinge Kirassi dabei. Kirassi
geholt, Anton geholt, richtig, wobei da natürlich auch Missintat mit drin war, müssen wir auch ehrlich sein, aber trotzdem am Ende ist es Sebastian Kehl, der... Wir können ja nicht immer nur für alles, was nicht funktioniert hat, ihn verantwortlich machen, für alles andere verantwortlich machen. Ja, ne? Also das funktioniert halt auch nicht.
Genau. Natürlich ist er der Verhandlungschef, das will er auch sein, das betont er auch immer, dass oder auch internen Gesprächen, dass oder in Sitzungen, dass er am Ende der ist, der diese Verhandlungen führt und führen will. Das war ja dann auch das Thema bei Mislintat, dass das eben kein Thema der Kaderplanung ist, sondern ein Thema des Sportchefs. Das heißt, Kritik ist natürlich angebracht, wenn etwas, siehe Anselmino, nicht funktioniert. Ja. Aber genauso muss da natürlich auch Lob angebracht sein, wenn Sebastian Kehl oder der BVB am Ende Spieler holen, die funktionieren. Und da ist es oft politisch überlagert beim BVB. Also bin ich wirklich gespannt, wie sie mit dem Thema umgehen. Lass uns mal kurz über Lars Ricken sprechen, weil da sind sicherlich auch Punkte, die für und wider sind. Ich fange mal vielleicht mit den Cons an. Also er ist rhetorisch natürlich noch nicht auf dem Level, auf dem man vielleicht dann sein sollte, wenn man einen Verein wie den BVB nach außen repräsentiert. Auch ein Thema, was sie intern im Übrigen angehen und besprechen, um da nochmal besser zu werden. Natürlich ist das Thema am Ende Kaderplanung auch eins, was er als Sportgeschäftsführer mitgeht. Das heißt am Ende nur zu sagen, der Verhandlungschef, der Kehl oder Verhandlungsführer in dem Sinne hat das falsch gemacht, sondern am Ende ist es auch dann ein Gesamtkonstrukt. Das heißt, als Sportgeschäftsführer zeichnest du diese Verträge mit ab am Ende und bist dann natürlich auch am Ende in der Verantwortung mit drinne. Was an positiven Dingen gemacht hat, wenn du es positiv nennen willst, der ist auch einer, der vor harten Entscheidungen nicht zurückscheut, siehe Nuri Sahin, siehe Mislintat, siehe Mike Tullberg, einen seiner engsten Vertrauten, dann eben nicht dauerhaft zum Chef zu machen. Ganz viele im Scouting-Bereich, Dinge umstrukturiert, Thomas Broich und Co. geholt. Also das darf man schon auch nicht vergessen, dass hinter dem, was man immer sieht, auch am Ende Lars Ricken viel gemacht hat.
Ja, absolut. Auch einer, der diesen Verein halt lebt, im Positiven, kann man das sagen. Kann auch.
Macht Kehl aber auch.
Ja, macht, aber wie ich ja gerade auch gesagt habe, kann auch durchaus negativ sein, ne, dass du immer nur die gleichen Impulse, die gleichen Ideen hast, aber trotzdem absolut. Ja, ich schließe mich dabei bei Lars Ricken bei dir zu 100% an. Hm. Ich weiß noch, es war eine sehr große Überraschung, dass er am Ende der Sportgeschäftsführer geworden ist. Den hatte tatsächlich niemand so wirklich auf dem Zettel, weil er halt auch viel im Hintergrund gearbeitet hat, hat da natürlich auch Prozesse kennengelernt, ne, und auch gelernt, wie so etwas funktioniert, als er das NLZ beim BVB geleitet hat, was ein Riesenprojekt ist. Das muss man auch ehrlich sagen, das ist beim BVB eine große Abteilung. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Auch welchen Mut Borussia Dortmund in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten an den Tag legt, wie die Sommerentwicklung sein wird. Setzen sie doch auf junge Spieler, setzen sie doch auf große Transfers, wenn sie sie tätigen können. Und welche Figur machen dann eben Sebastian Kehl und Lars Ricken. Aber bei Lars Ricken finde ich halt, ich finde halt, man muss halt gerade in so einer Position auch eine gewisse Entwicklung abwarten. Man kann nicht nach zwei Jahren sagen, jetzt muss es aber stimmen, sondern das ist natürlich auch in gewisser Weise eine Entwicklung, die oder eine Vision, die jemand haben muss. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in zwei Jahren und dann mit den Veränderungen, die du angesprochen hast, auch nicht unbedingt nötig ist. Aber Verbesserungspotenzial, das hast du auch angesprochen, hat er sicherlich auf einigen Ebenen.
Ja. Und dann auch die Frage, interessant, was den Trainer angeht, der ja auch noch einen Vertrag bis 27 hat, dem Ricken und der gesamte BVB natürlich unendlich dankbar dafür sind, dass er sie in die Champions League geführt hat. Am Ende ist Lars Ricken natürlich auch irgendwo in einer Art Zwickmühle, weil er als ehemaliger Nachwuchschef dafür steht, Talente einzusetzen, auszubilden. Das ist auch ein Thema, was ihm am Herzen liegt, im Übrigen auch Sebastian Kehl. Und Niko Kovac vielleicht eher der Trainer ist, der, ich will nicht sagen, das nicht macht oder den Weg nicht mitgeht, aber jetzt in der Vergangenheit auch nicht bekannt dafür war, die absoluten Talente immer wieder rauszubringen. Also da schon irgendwie auch eine Zwickmühle, in der Lars Ricken ist. Auf der anderen Seite ist es auch interessant, wie Kovac die ganze Thematik dann so ab Sommer, wenn man sich so ein bisschen mal sacken lassen kann, in den Urlaub fährt, wie er das Ganze sieht, weil natürlich auch diese immer wieder aufkehrende Unruhe und auch die Kritik und auch im Vereinsumfeld und wer sind jetzt die richtigen Ansprechpartner? Ist es der Sammer? Ist es der Watzke? Ist es der Kehl? Ist es der Ricken? Da ist schon immer viel los bei so einem Verein wie bei Borussia Dortmund. Und am Ende hat auch Niko Kovac immer wieder Anfragen und einen Markt, vor allen Dingen in England. Unter anderem Tottenham, Chelsea, United hatten sich mit ihm beschäftigt. Also ich will jetzt nicht in die Glaskugel gucken und sagen, der Kovac wirft hin. Nee, das nicht. Aber am Ende ist das sicherlich auch ein Thema, was man mal angehen wird dann im Sommer und gucken wird. Die Rückendeckung hat er weiterhin, vor allen Dingen auch von einem Lars Ricken. Aber wie überzeugt sind alle von ihm? Welchen Weg wollen alle gemeinsam auch mitgehen? Das wird natürlich auch für Niko Kovac wichtig sein und zu sehen sein. Ist es ein Wir? Ist es ein Gemeinsam? Weil das ist beim BVB am Ende das, was über allem stehen muss und wodurch du natürlich noch viel, viel mehr aus so einem Verein wie dem BVB rausholen kannst. Weil da steckt so viel Potenzial drin und da müssen sie einfach auf jedem Bereich top aufgestellt sein. Und das wird interessant, in welche Richtung das gehen wird. Ich bin auch gespannt, was ihr am Ende dazu sagt, die den Podcast hören, könnt uns ja gerne mal schreiben. Ihr wisst ja, wie ihr uns findet. Ist der BVB da top aufgestellt? Muss es da Veränderungen geben? Gebt ihr dem Duo, sage ich jetzt mal, Ricken, Kehl, einfach noch Zeit, sich zu finden, weiter zu wachsen? Da gibt es ja wirklich viele Pros, viele Kontras, wie das eben so oft ist. Bin gespannt, wie ihr es am Ende seht. Und dann können wir in der nächsten Podcast-Ausgabe mal ein bisschen drüber sprechen, wie eure Meinung, euer Fazit zu der ganzen Nummer ausfällt, weil das sicherlich auch interessant ist.
Aber apropos nächste Podcast-Aufzeichnung.
Ja.
Wir kommen jetzt in eine Phase, in der du, Patrick, leider ein paar Wochen nicht regelmäßig da sein wirst.
So ist
dann
das.
Dann müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, wie du da jetzt ins Detail gehen möchtest, aber wir...
Nee, können wir gerne sagen. Ja. Also kommt nochmal Nachwuchs zum zweiten Mal tatsächlich, wahrscheinlich im April. Und dadurch, dass ich ja während der Weltmeisterschaft auch ein paar Wochen von zu Hause weg sein werde, ist das natürlich jetzt eine Phase, die ich dann auch ganz eng zu Hause mitbekommen möchte und begleiten möchte und dabei sein möchte. Und so, deswegen kann ich jetzt gar nicht definitiv sagen, die nächsten Wochen hört ihr mich gar nicht. Kann sicherlich mal sein, dass ich hier und da nochmal den Podcast anschmeiße und mit Jesko ein bisschen was erzähle. Aber die Regel wird das in den nächsten Wochen erstmal nicht sein. Und deswegen hast du Jesko oder wirst du Jesko dir vielleicht was einfallen lassen müssen, wie du das hier alles managst. Aber ich glaube, das kriegst du hin.
Mal schauen. Ja, also wir werden versuchen, natürlich auch für Süd weiterlaufen zu lassen. Wissen auch, dass es natürlich auch etwas ist, das kriegen wir zumindest von euch immer gespiegelt, dass halt gerade bei uns beiden es dann doch irgendwie gut zusammenklappt. Aber wir werden schauen, dass wir das hinkriegen werden, und vielleicht schaffst du es ja tatsächlich auch das eine oder andere Mal nochmal in den nächsten Wochen hier vorbeizuschauen. Ja. So, dann haben wir.
Bist du eigentlich neidisch, Jesko, dass ich ausnahmsweise mal im Auto sitze? Oder ist ja normalerweise dein Platz?
Ja. Nee, ich sitze mittlerweile gerne zu Hause. Ja, das passt schon. Gut. Aber das Auto ist ja ein Top-Studio tatsächlich.
Absolut. Ich habe gleich zwei Schalten noch, deswegen sorry für das so etwas schnell aufgebaute hier Mikro in der Hand und nicht feststehend, aber der Inhalt zählt ja. Ich hoffe, das passt.
Genau.
Kannst du mithalten mit deinem wunderbaren Studio, heute nicht, Jesko.
Gut, dann ja, sehr schön. Würde ich sagen, vielen Dank, Patrick.
Eine gute Woche euch allen.
Euch auch, genau. Und dann schauen wir uns am Wochenende nochmal ein Topspiel an gegen den HSV.
HSV, so ist es. Klar.
Danke und macht's gut. Ciao, ciao.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky.